Ja, guten Tag zusammen. Bevor wir weitermachen, kleine Ankündigung. Nächste Woche wollen wir in dieser Veranstaltung die Lehrevaluation durchführen, sowohl in den Übungsgruppen wie auch in der Vorlesung. Ich werde also vermutlich am Dienstag nächste Woche die Evaluierungsbögen mitbringen. Und ich bin Ihnen natürlich dankbar, wenn Sie da auch intensiv von Gebrauch machen und die ausfüllen. Ich werde auch noch mal eine Mail rumschicken an alle, damit insbesondere die, die nicht regelmäßig zur Vorlesung kommen, vielleicht auch die Gelegenheit haben, ihr Feedback dazu geben. Ist ja für uns auch interessant, nicht nur von Ihnen, die Sie regelmäßig da sind, sondern auch von anderen dieses Feedback zu bekommen. Okay, das vorab. Dann waren wir gerade noch so eingestiegen am Ende der letzten Stunde donnerstags in diesen Abschnitt über relationale Entwurfstheorie, wo ich Ihnen gesagt habe, worum geht es da? Wir werden solche sogenannten Normalformen kennenlernen. Das sind formale, also auch formal überprüfbare Aussagen, die uns dabei helfen sollen, den Datenbankentwurf zu verbessern, Probleme zu vermeiden. Jede dieser Normalformen wird uns letzten Endes den Finger legen können auf irgendwelche Stellen, wo unser Datenbankentwurf bei dem Kenntnisstand, den dieses formale Verfahren natürlich haben kann, sagen kann, da ist irgendwas im Argen, das solltest du besser anders machen. Ja, also nochmal, ich habe das schon verschiedentlich gesagt, solche formalen Methoden können uns niemals garantieren, dass wir die reale Welt korrekt abgebildet haben oder dass nicht irgendwelche Probleme noch vorhanden sind. Sie können aber die Probleme, die Sie erfassen können, jedenfalls identifizieren und uns so dabei helfen, zumindest inkrementell den Datenbankentwurf zu verbessern. Es gibt sehr viele solcher Normalformen oder generell Ansätze, wie man Datenbankentwürfe, insbesondere relationale, auf bestimmte Qualitätskriterien überprüfen kann. Wir werden nur einen kleinen Teil, aber natürlich den in der Praxis bedeutsamsten Teil davon betrachten. Im Wesentlichen werden wir uns mit vier Normalformen beschäftigen. Die sind häufig durchnummeriert. Die bekanntesten sind das erste, zweite, dritte, vierte. Die erste schauen wir uns auch an. Die hat aber eigentlich nichts mit Integritätsbedingungen zu tun. Wenn ich also davon spreche, dass wir vier betrachten, dann ist das zweite, dritte, vierte und die Boyce-Codd-Normalform, die hier auch in der Mitte auf der Folie schon angesprochen ist. Und dann eher ausblickartig noch eins, zwei einfach nur anreißen, dass es das auch noch gibt. Grundlage der ersten funktionalen Abhängigkeit, Normalformen, die wir betrachten werden, sind diese sogenannten funktionalen Abhängigkeiten oder Functional Dependencies, FDs kurz, die da unten schon angesprochen sind. Und wenn wir jetzt sozusagen das in einem Satz zusammenfassen wollen, was die Aufgabe dieser ersten zumindest Normalformen ist, dann können wir das so sagen, eine funktionale Abhängigkeit, wir schauen uns gleich an, was das genau ist, ist eine bestimmte Form von Integritätsbedingungen. Und das Ziel der Normalformen ist, dass diese spezielle Form von von Integritätsbedingungen durch die Schlüsselbedingungen in den relationalen Schemata, die wir definieren, also in den einzelnen Tabellen, bereits erfasst und abgedeckt sind und damit auch vom System kontrolliert werden. Na, wenn wir mal glauben, dass diese Art von Integritätsbedingungen besonders wichtig sind und sozusagen das zentrale Entwurfsziel repräsentieren und wir dieses Entwurfsziel dadurch repräsentieren können, dass wir geeignete Schemata für unsere Tabellen mit den richtigen Schlüsselbedingungen definieren, dann sind wir natürlich schon einen großen Schritt weiter, weil die Schlüsselbedingungen vom System ja automatisch garantiert werden. Und damit sorgt das System automatisch dafür, dass zumindest im Hinblick auf diese Art von Integritätsbedingungen keine inkonsistenten Datenbankzustände erfasst werden können. Okay, das ist also sozusagen das übergeordnete Ziel. Jetzt kleiner Einschub, was hat es mit dieser ersten Normalform auf sich? Habe ich, glaube ich, auch schon verschiedentlich erwähnt. Die erste Normalform ist anders, die fordert lediglich diese sogenannten atomaren Wertebereiche oder Basisdatentypen für alle Spalten von allen Tabellen in einer relationalen Datenbank. Das ist also eine reine strukturelle Forderung, die sich darauf kapriziert zu sagen, wir wollen ganz, ganz einfache Tabellen haben. Ja, Tabellen bestehen aus Zeilen und Spalten, und was in dieser Kreuzung Zeile-Spalte drinsteht, das ist absolut primitiv. Das sind nur primitive Datentypen, die da zugelassen sind. Also Zahlen und Strings im Wesentlichen. Ja, und alles andere, was man so in jeder Programmiersprache definieren kann, Rekordstrukturen, Arrays, verpointerte Listen und was weiß ich, das hat da alles keinen Platz. Ja, damit wir die Sprachschnittstelle SQL Algebra einfach halten können. Wenn wir auf dieser Ebene, wenn wir erstmal beim einzelnen Attributwert oder Spalteneintrag sind, dass da nichts mehr Interessantes passiert an Zugriffsoperationen. Das ist das Ziel gewesen. Einfach das Modell einfach zu halten. Das ist die erste Normalform. Hier steht auch schon was von den objektrelationalen Datenbanksystemen auf der Folie. Auch das habe ich schon erwähnt. SQL ist entwickelt worden, diese Sprache und die ganzen Systeme, mit dieser Idee im Hinterkopf. Alle Tabellen sind in erster Normalform. Wir brauchen also nur primitive Datentypen für die Wertebereiche zuzulassen. Mit der Zeit, auch darauf bin ich schon eingegangen, gab es dann hier und da und dort und überall Forderungen von Anwendern relationaler Systeme, macht doch da ein bisschen mehr. Ja, und das ist darin gemündet, dass in der Version SQL 3 des Standards, also seit 1999 auch in der Standardisierung, tatsächlich solche Erweiterungen vorgesehen sind, und seither heißen und nennen sich die meisten Systeme nicht mehr einfach nur relationale Systeme, sondern objektrelationale, um damit anzudeuten, hey, wir haben das auch in der einen oder anderen Form. Gehen wir nicht weiter im Rahmen dieser Vorlesung drauf ein. Aber es gibt da sehr viele Erweiterungen, die gerade auch, nicht nur, aber auch an dieser Stelle ansetzen, dass man eben in den Zeilen, Spalten, Schnittpunkten eben doch mehr als nur primitive, also Exemplare primitiver Datentypen hinschreiben kann. Okay, ein Beispiel, wie sowas aussehen könnte, wenn man da mehr zulässt, sind diese manchmal sogenannten Non-First-Normal-Form-Relationen, also NF-Quadrat, da müsste eigentlich noch eine Klammer um das NF stehen, ja? Oder eben nicht erste Normalform, weil wir hier eine Spalte haben, diese Studentenspalte, in der jetzt eben nicht einfach nur primitive Werte drinstehen, sondern wieder eine ganze Tabelle. Also in einer einzelnen Zeile einer Tabelle, also hier könnte man noch einen Zeilentrennstrich an dieser Stelle in diese Tabelle reinmalen. Die Tabelle besteht also in diesem Beispiel aus zwei Zeilen. In der ersten Zeile steht da 22.332, Database is one, Krust, und dann kommt ein weiterer Spaltenwert, der jetzt aber hier eine ganze Tabelle enthält. Deswegen auch manchmal nested relations, weil jetzt Tabellen in Tabellen reingeschachtelt werden können. Wenn Sie an die Group-By-Klausel von SQL denken, da habe ich Ihnen schon mal so ein ähnliches Bild gezeigt. Ja, wie können wir uns das Zwischenergebnis nach Berechnung dieser Group-By-Klausel vorstellen? Das könnte gerade sowas sein. Ja, also wir hatten vielleicht ursprünglich eine Tabelle, wo Kurse mit ihren jeweiligen teilnehmenden Studenten entweder so gespeichert sind, wahrscheinlich eher nicht, wäre nämlich keine gute Tabelle, aber die ist vielleicht aus einem Join von zwei Tabellen so hervorgegangen. Und dann haben wir so ein Group-By Course Number Title Taught By durchgeführt und damit alle Studenten, die denselben Kurs besuchen, in eine solche Partition gepackt. Ja, damals bei Group By, bei der Besprechung, habe ich gesagt, das kann SQL nicht, aber zwischendrin als Zwischenergebnis können wir uns das so vorstellen, und das zeigt dann auch, warum man beispielsweise nicht einfach den Namen sich anzeigen lassen kann, sondern nur, keine Ahnung, zählen, wie viele verschiedene Vornamen da drin vorkommen in dieser Partition oder irgend sowas, also nur Aggregationen. In dieser Erweiterung des Relationenmodells mit geschachtelten Relationen oder eben nicht erster Normalform Relationen, da wäre beispielsweise sowas vorstellbar. Ja, und dann braucht es natürlich auch eine entsprechende Erweiterung der Algebra von SQL, von Relationenkalkül, gibt es alles in der Literatur zum Nachlesen. Hat man sich, und das war seit Anfang der 1980er Jahre, das war eine heiße Phase, wo man sowas diskutiert hat, da hat man sich mit sowas beschäftigt. Ja, ich persönlich auch, ich habe über sowas promoviert sogar. Ja, also das ist nicht zuletzt der Grund, warum ich Ihnen sowas zeige. Okay, so oder so ähnlich, und tatsächlich ist es so, dass man in SQL 3, also in der aktuellen SQL-Version, wirklich sowas auch definieren und damit rumhantieren kann. Also, ich habe schon öfter gesagt, ich erzähle Ihnen noch nicht mal die halbe Wahrheit über SQL, sondern nur einen vergleichsweise kleinen Ausschnitt, sozusagen das, was hinter der Idee SQL steht, und dann gibt es eben jede Menge Erweiterungen. Das ist eine davon in diese Richtung. Klammer zu, also kleiner Ausblick, wie könnten solche anderen erweiterten relationalen Modelle aussehen. Jetzt kommen wir zu diesen Functional Dependencies, funktionale Abhängigkeiten. Wie schon gesagt, es handelt sich um Integritätsbedingungen, also logische Aussagen, wahr oder falsch, kann da am Ende rauskommen. Und die Eigenheit von Integritätsbedingungen war ja immer, dass es eine Forderung an alle möglichen Datenbankzustände. Also wenn wir so wollen, ist vor dieser logischen Formel immer ein ganz großer Allquantor für alle möglichen Zustände der Datenbank. Soll diese Formel immer erfüllt sein. Das ist eine Integritätsbedingung. Und diese Integritätsbedingungen, funktionale Abhängigkeiten, man schreibt die meistens so, ein oder mehrere Attribute auf der linken Seite, ein oder mehrere Attribute auf der rechten Seite. Und wir lesen die dann so, Instructor Name bestimmt Telefonnummer. Funktionale Abhängigkeiten. Warum sagen wir da, Instructor Name bestimmt Telefonnummer? Als logische Bedingung ist das dann so zu lesen, für alle Datenbankzustände und für alle Zeilen dieser Tabelle oder Tupel dieser Relation soll Folgendes gelten: Wenn zwei Zeilen den gleichen Instructor Name enthalten, dann enthalten sie garantiert auch, müssen sie die gleiche Telefonnummer enthalten. Das ist die Aussage, die hinter einer solchen funktionalen Abhängigkeit steht. In diesem Beispiel, was wir schon mal gesehen haben und wo ich gesagt habe, das ist kein besonders gutes relationales Schema, keine besonders gut entworfene Tabelle, weil in diesem Mini-Beispiel handelt es sich nur um die Telefonnummer, aber weil diese Telefonnummer für jeden Kursleiter so oft gespeichert ist in dieser Tabelle, wie dieser Kursleiter, diese Kursleiterin Kurse hält. Es sieht so aus in dieser Tabelle, als sei dieses Attribut Telefonnummer ein Attribut eines Kurses. Ist es ja aber gar nicht. Es ist ein beschreibendes Attribut für den Kursleiter, der diesen Kurs hält. Wenn wir also ER sprechen, Entity Relationship Modell, dann repräsentiert diese Tabelle ja zwei Entities, nämlich Kurse und Instructors und ein Relationship, wer hält welchen Kurs. Und das Attribut Telefonnummer ist ein Attribut des Entities Instructor und nicht ein Attribut des Entity Course. Dass da der Instructor Name steht als Fremdschlüssel, der auf das Instructor Entity oder die Tabellenzeile, die das Entity repräsentiert, zeigt, das ist okay, haben wir gesagt. 1 zu N Beziehung können wir den Fremdschlüssel in eine der beiden Tabellen einbetten, sozusagen als Pointer, logischer Verweis. Das ist also in Ordnung, dass da mehrmals Krust steht, weil das, so ist die Idee in dieser Tabelle, jetzt nicht einfach irgendein Attribut, sondern der Schlüssel dieses Instructor Entities sein soll. Aber die Telefonnummer hat da nichts verloren, darum geht's. Ja, und die Aussage hier dieser funktionalen Abhängigkeit ist eben, ja, die Telefonnummer hängt nur vom Instructor, sprich vom Primärschlüsselattribut des Instructors, in unserem Beispiel eben Instructor Name ab und hat nichts insbesondere mit der Kursnummer zu tun, die der Schlüssel dieser Tabelle ist. Ja, und deswegen werden wir dann sehen, fordern irgendwelche Normalformen, in diesem Fall wäre es die dritte, dass das Attribut Telefon hier nichts zu suchen hat in dieser Tabelle, weil es nicht vom Schlüssel der Tabelle abhängt, sondern von einem anderen Attribut, von dem hier, was seinerseits zwar vom Schlüssel über diese 1-zu-1-Beziehung abhängt, aber Telefonnummer ist nicht direkt von dieser Kursnummer abhängig. Okay, also das ist die Idee und der Rest ist jetzt das Ausformalisieren. Die Bedeutung habe ich gerade versucht zu erläutern. Im Englischen sagt man dann, dieser Instructor Name determines die Telefon, also bestimmt die Telefonnummer eindeutig oder funktional oder wie auch immer, es gibt viele Sprechweisen. Man kann auch sagen, Instructor Name ist eine Determinante für Telefonnummern. Wir werden irgendwann mal auf einer Folie eine Definition sehen, wo dieser Begriff der Determinante drin vorkommt. Deswegen ist er hier schon mal angesprochen. Ich verwende den normalerweise nicht, außer in dieser einen Definition. Und eine Determinante ist sowas wie ein partieller Schlüssel. Also was ein Schlüssel einer Tabelle ist, das haben wir ja schon besprochen im Relationenmodell. Ein Schlüssel, Primärschlüssel, ist ein Attribut oder eine Attributkombination, die jedes Tupel einer Tabelle eindeutig identifiziert. Das heißt, wenn ich zwei Tupel einer Tabelle betrachten würde und die würden in diesem Attribut Kursnummer übereinstimmen, dann müssen sie auch in allen anderen Attributen übereinstimmen, weil es gar keine zwei verschiedenen Tupel sind, sondern weil ich zweimal dasselbe Tupel in der Hand habe. Ja, das ist die Schlüsseleigenschaft. Und diese funktionale Abhängigkeit ist sozusagen eine Verallgemeinerung, eine etwas schwächere Forderung. Ja, wenn zwei Tupel in diesen Attributen auf der linken Seite übereinstimmen, dann müssen sie nicht komplett identisch sein, aber alle Attribute auf der rechten Seite müssen dann übereinstimmen. Okay? Also in diesem Sinne könnten wir auch sagen, der Instructor Name ist ein partieller Schlüssel in dieser Tabelle, partiell, weil er nicht alle Attribute festlegt eines Tupels dieser Tabelle, aber immerhin die Telefonnummer. Also wenn wir den Instructor Name festhalten und dann viele Tupel finden, wo überall derselbe Instructor Name drinsteht, dann wissen wir aufgrund dieser funktionalen Abhängigkeit, da muss auch zwingend überall dieselbe Telefonnummer drinstehen. Also das ist mit diesem partiellen Schlüssel gemeint. Habe ich genau schon erklärt, was da steht. Im Allgemeinen hat also eine funktionale Abhängigkeit diese Form: eine Menge von Attributen auf der linken Seite, ein Pfeil, eine Menge von Attributen auf der rechten Seite. Dass es sich um Mengen von Attributen handelt, ist klar, deswegen lassen wir die Mengenklammern weg in der Regel. Ja, wir schreiben also meistens linke und rechte Seite einfach so, ohne da jetzt noch extra eine Mengenklammer drum zu machen, wenn klar ist, wir reden hier von einer funktionalen Abhängigkeit. Genau genommen könnten wir auch noch dazu schreiben, den Namen der Tabelle unter oder über diesem Pfeil macht man das häufig. In dieser Tabelle gilt diese funktionale Abhängigkeit, so wie eben in der Courses-Tabelle. Auch das brauchen wir in der Regel nicht wirklich hinzuschreiben, weil es aus dem Kontext klar ist. Und wir schreiben es dann einfach so, ohne die Relation zu benennen und ohne die Mengenklammern drum zu machen, einfach damit es einfacher lesbar wird. Und kommen wir gleich drauf zurück, noch einen Schritt weiter gehen. Und wenn wir sowas vorfinden, also echt eine Menge mit n größer 1 und m größer 1 von Attributen auf der linken bzw. rechten Seite, dann ist das hier, wenn wir das so hinschreiben, vollkommen äquivalent dazu, wenn wir aus einer funktionalen Abhängigkeit mit m größer gleich 1 Attributen auf der rechten Seite m funktionale Abhängigkeiten mit jeweils nur einem Attribut auf der rechten Seite machen. Das ist exakt dasselbe. Ja, wenn wir die eine Folie gleich zurückgehen und die formale Definition sehen, dann könnten Sie jetzt die formale Definition hierfür einsetzen und die formale Definition hierfür einsetzen und dann so ein bisschen Logik, Transformationen und oder nicht verschieben, Klammern verschieben, anwenden. Und dann sieht man, dass es tatsächlich äquivalent ist, ob wir eine FD mit M-Attributen auf der rechten Seite hinschreiben oder FDs mit jeweils derselben linken Seite und immer nur einem Attribut auf der rechten Seite. Merke, das geht nur auf der rechten Seite. Das ist nicht das Gleiche, als würden wir jetzt das hier sozusagen noch n-mal replizieren und jeweils nur ein Attribut auf der linken Seite hinschreiben. Das ist was anderes, weil wir ja da über diese Schlüssel- oder partielle Schlüsseleigenschaft reden. Ja, hier fordern wir, dass zwei Zeilen denselben B1-Wert enthalten müssen, wenn sie in allen Attributen A1 bis AN übereinstimmen. Dann müssen sie auch in dem Attribut B1 übereinstimmen, die beiden Zeilen. Na, würden wir das einzeln hinschreiben, dann würde es ja schon genügen, wenn zwei Zeilen in dem Attribut A1 übereinstimmen, damit sie dann auch in B1 übereinstimmen müssen. Das ist nicht der Fall. Ja, das ist das Gleiche wie wir brauchen tatsächlich die Möglichkeit einer Tabelle einen Primärschlüssel zu geben, der nicht aus einem einzelnen Attribut, sondern aus einer Kombination von Attributen besteht. Also Beispiel Vorname, Nachname, Geburtsort, Geburtsdatum. Identifiziert vielleicht Personen eindeutig. Na, aber das heißt natürlich nicht, dass der Vorname alleine auch schon eine Person eindeutig identifiziert oder der Nachname oder das Geburtsdatum oder der Geburtsort. Also das ist nicht das Gleiche. So, jetzt gehen wir die eine Folie zurück, da steht die formale Definition drauf. Hier steht sie noch in dieser allgemeineren Form. Wir werden häufig wegen dieser Äquivalenz auf der Folie, die wir gerade betrachtet haben, funktionale Abhängigkeiten so aufschreiben, dass wir sagen, auf der rechten Seite steht nur ein Attribut, Punkt. Und wenn da ursprünglich mal mehrere angegeben waren, dann machen wir da halt mehrere einzelne funktionale Abhängigkeiten draus, weil wir wissen, das ist genau dasselbe Aussage. Okay. Aber in dieser Definition haben wir noch die allgemeinere Form und die Aussage ist genau die, wie ich sie jetzt schon mehrmals zitiert habe, nämlich wenn wir also für jeden zulässigen integeren Datenbankzustand und für alle Tupel T und U in jedem dieser Zustände muss Folgendes gelten. Wenn zwei Tupel T und U in allen A-Attributen übereinstimmen, das ist die Voraussetzung, dann, das ist die Schlussfolgerung, müssen sie auch in allen B-Attributen übereinstimmen. Punkt. Das ist schon alles. Also diese partielle Schlüsseleigenschaft. Wenn die A- und die B-Attribute zusammengenommen alle Spalten einer Tabelle ausmachen, dann ist es kein partieller, sondern dann ist es ein vollständiger Schlüssel. Also dann sind A1 bis AN ein Schlüssel oder zumindest eine Obermenge des Schlüssels. Okay, also ganz wichtig ist, sich das immer wieder klar zu machen. Hier stehen sozusagen zwei Allquantoren davor, ja? Oder drei, wenn man so will. Für alle Datenbankzustände I, nicht in einem bestimmten, sondern immer muss das gelten. Und für alle Tupel T und U, die nicht notwendigerweise verschieden sein müssen. Ja, sonst haben wir ein Problem bei diesem vollständigen Schlüssel. Okay. Also, das ist eine funktionale Abhängigkeit. Und wie man das beweist, habe ich vorher schon gesagt, einfach die Definition hier einsetzen, dann hat man diese Implikation, die man ja umformen kann in nicht A, also A, aus A folgt B, kann man umformen in nicht A oder B und dann muss man ein bisschen umklammern und zwischen denen, die sollen ja alle gelten, schreibt man also eine Unverknüpfung zwischen diese M und dann macht man ein bisschen umsortieren der Klammern und dann steht das obere da, beziehungsweise wenn man mit dem startet, steht das untere da. Also das ist einfach. Gut, funktionale Abhängigkeiten sind Constraints, Integritätsbedingungen, deswegen dieser Allquantor für alle Datenbankzustände muss das gelten. In dieser Folie, wir betrachten hier einen bestimmten Datenbankzustand, das heißt insbesondere, aus der Betrachtung eines einzelnen Datenbankzustands können wir niemals schließen, dass eine bestimmte funktionale Abhängigkeit gilt. Warum? Ja, weil die ja für alle Zustände gelten müsste und das kann ja Zufall sein. Ja, sehen wir auch hier an einem Beispiel. Wir könnten jetzt, wenn wir diesen Zustand betrachten, auf die Idee kommen zu sagen, Kurstitel, es gilt auch eine funktionale Abhängigkeit, Kurstitel bestimmt Instructor Name. Why not? Wann immer hier der gleiche Kurstitel steht, da steht ja nirgends der gleiche, muss da auch der gleiche Instructor stehen. Ist also in trivialer Weise erfüllt, diese Forderung. Das ist aber schon deswegen nicht spannend, nicht nur, weil wir nur einen bestimmten Datenbankzustand betrachten, sondern weil diese Information, dass zu einem, wenn hier ein bestimmter Titel steht, dass dann da auch immer der gleiche Instructor stehen muss, das ergibt sich als logische Folge eines ganz anderen Zusammenhangs, nämlich, dass die Kursnummer Schlüssel ist in dieser Tabelle und weil sie Schlüssel ist in dieser Tabelle, gilt auch die funktionale Abhängigkeit. Schlüssel sind nämlich letzten Endes eine Konsequenz aus den geltenden funktionalen Abhängigkeiten. Wenn zwei Tupel in der Kursnummer übereinstimmen, dann stimmen sie auch in allen anderen überein. Ja, also es gilt hier wegen der Schlüsseleigenschaft eine erste funktionale Abhängigkeit, nämlich Course Number bestimmt Title, weil sonst wäre Course Number nicht Schlüssel in dieser Tabelle, genauso wie Course Number bestimmt Instructor Name und Course Number bestimmt Phone gilt, aber dass zu einem Titel immer nur ein Instructor gehört, das kann Zufall sein in dieser Tabelle. Also es könnte sein, es gibt einen Kurs, keine Ahnung, 4711, da heißt auch Database ist 1 und da steht hier Scholl. Widerspricht nicht der Schlüsseleigenschaft, widerspricht auch nicht unserer Intuition der realen Welt. Dieselbe Vorlesung muss nicht immer von derselben Lehrperson gehalten werden, kann also und wird vermutlich in diesem Mini-Datenbankzustand, den wir hier betrachten, Zufall sein und nicht eine Integritätsbedingung, die wirklich gilt in der realen Welt. Okay, die Frage war, jetzt habe ich das hier hingeschrieben, Course Number bestimmt Title mit dem Pfeil von Course Number zu Title. Ist das Gleiche, als wenn ich es andersrum hinschreibe? Könnte ich das auch andersrum hinschreiben? Gilt das in beide Richtungen? Schauen Sie sich die Definition an. Was steht da? Da steht, also modulo der ganzen Quantoren, die hier nicht aufgeschrieben sind, für alle i und für alle t und u gilt, wenn das hier, dann das da. Also da steht eine logische Implikation jetzt wirklich von einer auf die andere Seite. Ja, und die logische Implikation ist nicht kommutativ. Also aus a folgt b ist nicht dasselbe wie aus b folgt a. Das heißt, eine funktionale Abhängigkeit a1 bis n bestimmt b1 bis bn ist nicht das gleiche wie umgekehrt b1 bestimmt bis n bestimmt a1 bis an. Ja, also es ist essentiell, dass ich da hingeschrieben habe, Course Number, Pfeil, Title und nicht andersrum. Ich kann den Pfeil nicht umdrehen. In gewissem Sinne ist das wie eine Implikation. Ja, so ist es ja gerade definiert, über eine Implikation. Also funktionale Abhängigkeiten haben eine linke und eine rechte Seite und die müssen wir auch unterscheiden. Das heißt nicht, dass es nicht auch Fälle geben kann, in denen die tatsächlich in beiden Richtungen gilt, aber da müssen wir das auch hinschreiben. Mit einer Richtung aufschreiben ist es nicht getan. Also ich habe sowieso was anderes erklärt. Jetzt verstehe ich, wieso die Frage kommt, sorry. Habe ich gar nicht aufgepasst. Hier unten drunter steht ja, wir könnten wieder in diesem konkreten Beispiel vermuten, vielleicht gilt das auch umgekehrt. Ja, das steht hier unten drunter, sorry. Also was ich vorher gesagt habe, war nicht falsch, aber es war nicht das, was hier steht. Ja. Aus diesem kleinen Beispiel könnten wir auch folgern, dass der Titel eines Kurses auch eindeutig ist oder dass der Titel zumindest die Kursnummer bestimmt, weil in diesem kleinen Beispiel wir nur drei Datensätze betrachten und die haben alle einen verschiedenen Titel. Also könnte der Titel auch Schlüssel sein. Aber mit dem gleichen Beispiel wie vorher, es könnte ja noch einen Kurs 4711 geben, der auch Databases 1 heißt, wäre das widerlegt. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, uns immer wieder klarzumachen. Wir lassen uns manchmal dazu verleiten, falsche Schlüsse zu ziehen. Wenn wir so ein Beispiel betrachten, dann können wir maximal schließen, welche funktionalen Abhängigkeiten auf keinen Fall gelten können in der realen Welt, falls das, was wir da sehen, eine konsistente Tabelle ist. Ein Beispiel dafür, eine funktionale Abhängigkeit Instructor Name bestimmt Kursnummer kann nicht gelten in der Realität, wenn das hier eine korrekte Tabelle ist. Weil es nämlich zwei verschiedene Tupel gibt oder Zeilen, die denselben Instructor Name beinhalten, aber verschiedene Kursnummern. Das wäre ja nicht möglich, würde diese funktionale Abhängigkeit Instructor Name bestimmt Course Number gelten. Also aus einem Beispiel können wir immer nur schließen, dass irgendeine funktionale Abhängigkeit garantiert nicht gelten kann. Wir können auch schließen, dass sie vielleicht gilt. Also Title bestimmt Course Number könnte gelten. Aber wir können nicht ableiten, dass sie gilt. Weil das ist letzten Endes eine Frage, ist das jetzt Zufall in diesem konkreten Datenbankzustand oder muss das immer so sein? Ja, und das kann auch ein Algorithmus nicht beantworten. Okay, gut. Also, Und die Vorstellung, wie diese relationale Entwurfstheorie jetzt arbeitet, mit Hilfe dieser Normalformen, die alle auf der Basis oder die ersten zumindest auf der Basis dieser funktionalen Abhängigkeiten definiert sind, ist, wir starten damit, die Anwender zu fragen, welche Merkmale über irgendwelche Objekte, Entities, Relationships wollt ihr denn in eurer Datenbank speichern und welche Abhängigkeiten gelten zwischen diesen Merkmalen, diesen Attributen. Also die Vorstellung, die nicht sehr realistisch ist, Klammer zu, der relationalen Entwurfstheorie ist, Datenbankentwurf funktioniert so, der Entwerfer erhebt die Menge der interessanten Attribute und die funktionalen Abhängigkeiten zwischen diesen Attributen. Und dann steckt er das in so einen Algorithmus rein und dieser Algorithmus spuckt ihm dann Relationen, Schemata in Dritter- oder Boyce-Codd-Normalform aus. Das ist nicht sehr realistisch, weil man so nicht vorgehen kann. Ja, diese Merkmale zu erheben, das ist viel zu kleinteilig. Deswegen haben wir ja gesagt, realistisch geht man so vor, dass man eine ER-Modellierung macht. Und da spielen auch die Attribute eine Rolle, aber primär konzentrieren wir uns auf größere Informationseinheiten, nämlich Entities und Relationships zwischen ihnen. Und der Rest, der purzelt dann so mehr oder weniger nebenbei heraus. Und dann kann man das immer noch verwenden, diese Algorithmen, um am Ende so eine Qualitätskontrolle zu machen. Okay, aber das ist zumindest, sagen wir mal, die Philosophie dieser Entwurfstheorie oder der Entwurfsalgorithmen, die wir da gibt es zwei, die wir dann betrachten wollen. Okay, den Zusammenhang zwischen Schlüsseln und FDs habe ich schon erwähnt. Also FDs sind in gewisser Weise eine Verallgemeinerung, ein Schlüssel. Eine Attributkombination ist Schlüssel, wenn alle anderen Attribute funktional von diesem Schlüssel abhängen. Ja, und umgekehrt kann man den Schlüssel auch mit Hilfe dieser FDs bestimmen, das sehen wir gleich noch. Und FDs sind halt in diesem Sinne eine Verallgemeinerung, als sie im Allgemeinen halt nur partielle Schlüssel sind und keine vollständigen. Diesen Begriff mit den partiellen Schlüsseln kann man sich auch so erklären, wenn man diese Courses-Tabelle von eben betrachtet und wir würden die projizieren auf Instructor Name und Telefonnummer, also nur die Attribute, die in dieser funktionalen Abhängigkeit Instructor Name bestimmt Telefonnummer angesprochen sind, dann würden wir im Beispiel diese kleine Resultattabelle generieren und da wäre jetzt tatsächlich Instructor Name Schlüssel in dieser Projektion der Ausgangstabelle, also in einem Teil, deswegen Teilschlüssel, partieller Schlüssel. Keine große Magic. Okay, schauen wir uns noch mal ein bisschen Beispiele an, um mit dieser Begrifflichkeit und diesem Konzept zu spielen, damit wir ein Gefühl dafür bekommen, was uns das vielleicht helfen könnte beim Datenbankentwurf. Also wir sehen hier eine Tabelle, da sind irgendwelche Datenbank-Lehrbücher, die Sie natürlich alle schon mal in der Bibliothek in der Hand hatten, drin, also nur zwei sind hier wirklich angegeben, nämlich Elmasri Nawate und Silberschatz Kors Sudarshan, wie immer der sich wirklich ausspricht, egal. Also zwei, die eine heißt Fundamentals of Database Systems und das andere heißt Database System Concepts. Zu irgendeinem Zeitpunkt zumindest war das eine bei Addison Wesley und das andere bei McGraw-Hill erschienen, das steht hier auch in dieser Tabelle. Die ISBN stimmt wahrscheinlich nicht, die da steht, schon rein vom Format, aber ist ja egal. Die Autoren stimmen. Ja, und da gibt es noch ein Attribut Nummer, das ist die logische Folgenummer dieses Autoren. Also Sie sehen ja das erste Buch, die ersten zwei Zeilen beschreiben ein Buch, nämlich dieses Buch Fundamentals of Database Systems, das hat aber zwei Autoren. Und wegen dieser ersten Normalformbedingung können wir jetzt nicht hinschreiben, die Tabelle Buch hat irgendwie ISBN als Schlüssel und da gibt es eine Spalte, die heißt Authors und da stehen jetzt die Autoren drin, ja, eine Liste von Autoren. Bei einem Buch gibt es ja in der Regel bei Lehrbüchern häufig nicht nur einen, sondern mehrere Autoren und zwar nicht eine Menge, sondern eine geordnete Liste von Autoren. Es gibt einen ersten, zweiten, dritten Autor. Also das ist Elmasri Nawate und nicht etwa Nawate Elmasri, dieses Buch. Das geht aber nicht, das widerspricht der ersten Normalform. Ja. Jede Spalte Authors darf nur einen atomaren Wert enthalten, einen primitiven Datentyp. Entweder schreiben wir jetzt da Elmasri, Nawate als String rein, dann sieht das SQL-System dieser Darstellung nicht mehr an, ob dieses Buch jetzt 1, 2, 3 oder wie viele Autoren auch immer hat, da kommt halt manchmal Kommata in den Namen von Autoren vor, denkt das SQL-System. Diese Logik muss dann die Anwendung abbilden. Oder wir bringen diese Tabelle in erster Normalform, dann sieht sie so aus. Ja, und da ist jetzt jedem von uns mit scharfem Hinsehen sofort klar, ha, so richtig schön ist diese Tabelle nicht. Ja, und diese Normalformen und die funktionalen Abhängigkeiten, die liefern uns jetzt sozusagen auch den formalen Beweis, ja, die ist wirklich nicht schön, die Tabelle. Ja, das ist die ganze Idee. Jetzt schauen wir uns das an. Wie ist das hier mit diesen funktionalen Abhängigkeiten oder partiellen Schlüsseln? Wenn wir mal verstanden haben, was eine ISBN ist, eine International Standard Book Number, dann wissen wir, die hat man eingeführt, um ein Buch eindeutig zu identifizieren. Okay, ja, das sagt uns schon, okay, ISBN identifiziert ein Buch, also hängt der Titel des Buches und der Verlag, bei dem es erschienen ist, sicherlich von dieser ISBN ab. Was ist mit den anderen Attributen? Da können wir jetzt mit scharfem Hinsehen wieder gleich feststellen, es gibt zwei Zeilen, die ersten beiden nämlich, da steht die gleiche ISBN drin, aber verschiedene Nummern und verschiedene Autoren, ergo ISBN bestimmt Nummer oder ISBN bestimmt Author, kann nicht gelten. Ja, dann müssten da ja die gleichen Werte drinstehen. Also haben wir diese zwei funktionalen Abhängigkeiten gefunden. Gibt es noch mehr? Könnte es noch mehr geben als die? Was wäre denn Schlüssel dieser Tabelle? ISBN ist nicht Schlüssel, haben wir gerade festgestellt. Was wäre ein möglicher Schlüssel dieser Tabelle? Also Autor könnte Schlüssel sein, ist aber vermutlich nicht besonders sinnvoll in der realen Welt. In diesem kleinen Beispiel gibt es keine zwei Zeilen, wo der gleiche Autor drinsteht. Also in diesem Datenbankzustand könnte Author Schlüssel sein. Aber wenn wir jetzt jemanden sehr Produktives haben und sagen, du darfst nur ein Buch schreiben, dann wäre der wahrscheinlich nicht sehr glücklich. Also in der realen Welt oder wenn wir einfach ein größeres Beispiel uns anschauen würden, dann würden wir bestimmt feststellen, Author alleine ist kein guter Schlüssel. Und wir wollen ja hier auch Bücher beschreiben und nicht Personen. Also schon das legt irgendwie nahe, dass Autor, selbst wenn wir da irgendwie eine Author-ID hätten oder so, wahrscheinlich kein guter Schlüssel für diese Tabelle sein wird. Hat jemand eine Idee, was der Schlüssel ist in dieser Tabelle? Was beschreibt denn so eine Zeile? Ein Buch, aber nicht nur ein Buch, sondern auch einen der Autoren von diesem Buch. Weil es mehrere geben kann, brauchen wir mehrere Zeilen, um das zu beschreiben, eine pro Autor. Also ist letzten Endes jede Zeile so eine Kombination aus einem Autor und einem Buch, das er oder sie geschrieben hat. Ja, das sollte uns ja dann auch einen Hinweis geben, was könnte denn Schlüssel einer solchen Tabelle sein. Wenn das eine Kombination von Buch und Autor ist, die da beschrieben wird, dann wird auch der Schlüssel irgendwie eine Kombination aus beidem sein. Jetzt könnten wir also sagen, gut, bei den Büchern haben wir eben gerade schon argumentiert mit den Pfeilen. ISBNs wurden gerade dazu erfunden, um Bücher eindeutig zu identifizieren. Eindeutige Identifikatoren für Autoren sehen wir hier nicht in dieser Tabelle. Also nehmen wir mal der Einfachheit halber an, dass die Namen, da stehen sogar nur die Nachnamen der Autoren, eindeutig wären für die Personen. Na, was wäre dann der Schlüssel? Naja, ISBN und Author zusammen. Möglichkeit 1. Sieht jemand noch eine zweite Möglichkeit? Doch, aus dieser Tabelle. Publisher? ISBN und Publisher zusammen? Publisher alleine ist Schlüssel? Wie kann es dann sein, dass es da zwei bzw. drei Einträge mit jeweils dem gleichen Publisher gibt? Ich glaube, Sie sind auf dem Holzweg. Also Sie sagten eben noch, jeder Publisher hat seine eigene ISBN, die ist ja irgendwie strukturiert und da gibt es Bestandteile, die vielleicht auch den Publisher identifizieren, das könnte sogar sein. Aber in dieser Tabelle ist Publisher sicherlich kein Schlüssel, nicht alleine und auch nicht mit der ISBN zusammen. Wir haben ja schon festgestellt, dass der Publisher-Name von der ISBN abhängt. Na, also kann der Schlüssel nie aus beiden zusammen bestellen. Sie haben noch eine Idee? ISBN und Number, ja genau, darauf wollte ich hinaus. Also jetzt, ich würde das so machen, ne, und sagen, die ISBN und die logische Autorenfolgenummer, wenn wir die mal so nennen, das ist der Schlüssel. Ja, weil wir ja gesagt haben, eigentlich wollen wir Bücher beschreiben, ISBN, aber jedes Buch kann mehrere Autoren haben in einer geordneten Folge. Deswegen brauchen wir mehrere Zeilen, so viele Zeilen pro Buch, wie das Buch Autoren hat, und wir nummerieren die durch, weil mehrere Zeilen wieder keine definierte Reihenfolge haben. Würden wir einfach nur Fundamentals of Database Systems mit den beiden Autorennamen hinschreiben und den anderen Attributen, dann wüssten wir nicht, wer ist der erste, wer ist der zweite Autor. Deswegen haben wir extra diese logische Autorenfolgenummer, kurz Number, eingeführt und zu jeder ISBN ist diese Nummer eindeutig. Also es gibt für jedes Buch einen ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften Autor. Also das ist vermutlich die sinnvolle Kombination. Und dann sehen wir auch, wenn das beides zusammen Schlüssel ist, dann gilt natürlich beides zusammen, das male ich jetzt mal so hin, bestimmt dann auch den Autor. Also für jedes Buch gibt es garantiert in dieser Tabelle, egal wie groß die ist, immer nur einen ersten, zweiten, dritten Autor und niemals mehrere verschiedene. Aber natürlich kann derselbe Autor bei verschiedenen Büchern erscheinen und auch an verschiedenen Positionen in der Autorenliste, gar keine Frage. Ja, und es kann auch mehrere Bücher mit gleichem Titel geben, die haben dann aber eine verschiedene ISBN und so weiter und so weiter. Aber das sind die Abhängigkeiten oder die Integritätsbedingungen, die vermutlich mal in der realen Welt wirklich gelten sollen. Und genau diese Diskussion wird hier auch auf den folgenden Seiten noch ein bisschen ausgeführt. Also das war die, was wir gleich am Anfang festgestellt haben, ein bestimmtes Buch hat eine eindeutige ISBN, also liegt der Titel und der Publisher fest. Das können wir jetzt so hinschreiben oder so hinschreiben. Wir wissen ja nach der einen Folie von vorher, eine FD mit zwei Attributen rechts ist das gleiche wie zwei FDs mit jeweils einem Attribut rechts und natürlich derselben linken Seite. Das mit dem ISBN bestimmt Author, das ist so eine Frage. Das ist keine Frage, das stimmt natürlich nicht, ja, weil ein Buch mehrere Autoren haben kann. Ich war schon ein Stück weiter. Es gibt so ein paar Dinge, wo man sich fragen kann, ist das so oder nicht. Ja, wieder wegen der Tatsache, dass wir ja nur ein kleines Beispiel anschauen und uns dann nicht sicher sein können, ob ein Zusammenhang, der da scheinbar oder suggeriert wird, ob der in der realen Welt wirklich gilt. In diesem kleinen Beispiel etwa ist ja für jede Person nur ein Buch vorhanden, also würde beispielsweise auch so eine FD gelten können im Allgemeinen, aber natürlich nicht, weil dieselbe Person auch mehrere Bücher mit verschiedenen Titeln schreiben kann. Das hatten wir gerade länger diskutiert, dass das gilt und deswegen diese beiden zusammen Schlüssel sind. Wir könnten uns auch fragen, im Beispiel gilt das wieder, ob sowas stimmt. Ja, wenn wir ein bestimmtes Buch betrachten und einen Autor, hat er dann eine festgelegte Position. Wenn jetzt hier nur Nachnamen von Autoren steht, dann scheitert das schon an irgendwelchen Büchern, wo zwei Schmidts zusammen ein Buch geschrieben haben. Das ist jetzt ein konstruiertes Beispiel, aber egal. Soll ja nur nochmal zeigen, dass wir aus dem konkreten Beispiel nicht wirklich sowas schließen können. Oder das hier, wenn wir einen bestimmten Verlag, einen Titel und eine Folgenummer von Autoren betrachten, ist das dann immer derselbe Autor? Steht dahinter, das ist fragwürdig, ob das so ist. Ein Beispiel, wo das nicht so sein kann, Wenn die zweite Auflage eines Buchs, was so gemeinschaftlich geschrieben wurde, El Masri Nawate beispielsweise, erste Auflage, zweite überarbeitete Auflage, 3, 4 Jahre später, die ganze Arbeit hat der Nawate gemacht, dann werden die bei der zweiten Auflage vielleicht die Autorenreihenfolge vertauschen. Na, und dann heißt die zweite Auflage eben Nawate El Masri und nicht mehr El Masri Nawate. Der Titel ist unverändert, der Publisher ist unverändert, aber der Autor, die Autorenreihenfolge wurde verdreht und deswegen stimmt das nicht mehr. Also auch da gilt, kann man nicht mit Sicherheit sagen. Grafische Darstellung, wir werden an verschiedenen Stellen, wenn wir diese Entwurfsalgorithmen betrachten, das mal hinmalen, die Situation, wie sieht denn die aus mit diesen funktionalen Abhängigkeiten. Das ist natürlich einfach, das sieht ja schon wie ein gerichteter Graph aus, wenn ich die nur hinschreibe, die funktionalen Abhängigkeiten. Na? Ich gehe nochmal eine Seite, gehe nochmal eine Seite zurück. Hier war. Also wenn ich sowas hinschreibe wie A bestimmt B, das ist ja schon ein kleiner Graph, ja, mit zwei Knoten A und B und einer gerichteten Kante dazwischen. Und wenn jetzt noch weitere gelten, zum Beispiel auch A bestimmt C, dann kann ich das entweder drunter schreiben oder ich fange an weiter zu malen. Ja, und C bestimmt D und D bestimmt E und B bestimmt E oder andersrum. Also ich kann das auch aufmalen. Solange das ganz einfache Konstellationen sind, ist es auch ganz naheliegend, wie das hinzumalen ist, so wie ich es gerade hier angedeutet habe. Schwierig wird es dann, oder komplizierter, wenn ich jetzt so eine funktionale Abhängigkeit habe, wie hier zum Beispiel B und C zusammen bestimmen F. Ja, und wenn ich das jetzt auch hinmalen will, dann habe ich schon das erste Problem. Ja, F hinzumalen ist noch einfach, aber jetzt brauche ich einen Pfeil, der von B und C ausgeht und auf F zeigt. Und dann könnte ich jetzt sagen, na gut, dann mache ich sowas. Ich mache so ein I um BC drum. Ist auch noch naheliegend. Je komplexer das wird und an dem Bild, was da vorbereitet ist, sehen Sie schon, irgendwann hat sich das erschöpft mit dieser grafischen Darstellung. Ja, die kann manchmal helfen, manchmal verwirrt sie vielleicht sogar mehr, als sie hilft, wenn ich dann anfange, überall noch so Mengen von Knoten zu bilden und da dann Kanten dran male. Das kann man machen, das gibt es auch als Graph, das nennt sich dann eine Art von Hypergraph, wo eben Kanten nicht nur einzelne Knoten, sondern auch Knotenmengen miteinander verbinden können. Jedenfalls die Quelle einer gerichteten Kante, auf der Zielseite brauchen wir das nicht, weil wir da ja auch mehrere Kanten malen können, wissen wir ja. Also in so einem Beispiel wie hier geht das gerade noch, wie das, was wir hier sehen. Ja, also das wäre jetzt so zu lesen, die ISBN alleine bestimmt den Titel und auch den Publisher und mit der Nummer zusammen bestimmt sie den Autor und der Publisher alleine bestimmt die Publisher-URL. Das ist die gleiche Tabelle wie eben, da haben wir nur noch die Website vom Publisher mit aufgenommen. Ja, also so könnte man sich das noch hinmalen. Das kann man auch noch einigermaßen interpretieren, wenn die Zusammenhänge komplizierter werden. Dann hilft das nicht mehr so wahnsinnig viel. Aber ist immerhin ein Ansatz, den man verfolgen kann und manchmal hilft er, nicht immer. Für das Verständnis von manchem, was kommt, kann es hilfreich sein. Gut, kleine Entspannungsübung, hätte ich beinahe gesagt, zwischendrin. Wir sehen hier nochmal eine Tabelle. Da wissen wir oder da sehen wir relativ schnell, die kann nicht wirklich gut sein, weil wir haben bisher im selben Zusammenhang mit diesen Homework-Results immer andere Tabellen betrachtet. Ja, und wahrscheinlich waren die ja gut entworfen und nicht schlecht. Ich will ja nicht, dass ich Ihnen über Wochen hinweg schlechte Tabellen zeige, damit sie sich bei Ihnen einprägen. Und die hier ist nicht besonders gut. Ja, und das wollen wir jetzt wieder verifizieren in dieser kleinen Überlegung hier. Welche funktionalen Abhängigkeiten sollten denn in der realen Welt, die Sie ja alle kennen, weil es um Unis geht, also um Studierende und Übungsaufgaben, die Sie bearbeiten und für die Sie irgendwelche Punkte bekommen, welche funktionalen Abhängigkeiten sollten da denn gelten? Das ist die erste Frage. Ja, und da ist zum Beispiel von der Matrikelnummer, Student-ID, Vor- und Nachname die Rede. Naja, jetzt will ich Sie nicht quälen, kommen Sie ja garantiert auch selber drauf. Natürlich gilt hier, die Student-ID bestimmt den Vornamen und auch die Student-ID bestimmt den Nachnamen. Ja, jede Person, also insbesondere auch jeder Student, hat einen Vor- und einen Nachnamen. Mehrere Vornamen lassen wir jetzt mal weg und andere Namensbestandteile. Ja, und dann gilt also sicherlich, Student-ID bestimmt First und Last. Was gilt noch? Ja, Exercise Number bestimmt Max Points. Zu jeder Aufgabe gibt es eine erreichbare Punktzahl und die ist für jede Aufgabe eindeutig festgelegt. Noch was? Ja, und auch Points. Stimmt das? Gut, dass ich nachgefragt habe, bevor ich male. Also Exercise Number bestimmt Points. Stimmt nicht, sehen wir schnell, wenn wir hier feststellen, es gibt hier zum Beispiel drei Zeilen, wo dieselbe Exercise Number, aber verschiedene Points drinstehen. Schon ist klar, das kann so nicht gelten. Ja, also Student ID und Exercise Number zusammen bestimmt die Punktzahl. Ja, jeder Student, jede Studentin bekommt für ihre Abgabe der Aufgabe eine Punktzahl. Und für die Kombination Student-ID, Exercise-Number ist diese Punktzahl eindeutig. Jetzt male ich das hier unten drunter, so ähnlich wie ich das vorher gemacht habe. Also Exercise-Number und Student-ID zusammen bestimmen die Punktzahl. So, jetzt die Frage, was ist der Schlüssel dieser Tabelle? Wie habe ich das erklärt mit den partiellen Schlüsseln und den funktionalen Abhängigkeiten? Jede funktionale Abhängigkeit, wir sehen 1, 2, 3, 4 solche funktionalen Abhängigkeiten. 3 haben nur ein Attribut auf der linken Seite, die da oben hingemalt sind. Eine hat 2 Attribute auf der linken Seite. Jede funktionale Abhängigkeit ist eine Aussage über einen partiellen Schlüssel. Also Student-ID ist partieller Schlüssel für Vor- und Nachname. Exercise Number ist partieller Schlüssel für Max Points und beide zusammen sind partieller Schlüssel für Points. Was ist also der Schlüssel für alles zusammen? Genau, beide zusammen. Wir brauchen beide, wir müssen die Student ID und die Exercise Number festhalten, auf einem bestimmten Wert festhalten und dann sind auch alle anderen Attributwerte festgelegt. Dann gibt es da keine mehreren mehr. Weil wir eine Student ID betrachten und nur eine, ist schon klar, wir haben nur noch denselben Vor- und Nachnamen. Und weil wir eine Exercise-Number festhalten, ist schon klar, wir haben nur noch einen Eintrag in der Max-Points-Spalte und nicht mehrere verschiedene. Und weil wir beide zusammen festgehalten haben, haben wir auch die gleiche erreichte Punktzahl. Also beide zusammen sind Schlüssel. Das würden wir jetzt hier markieren. Student-ID und Exercise-Number zusammen sind Schlüssel dieser Tabelle. Und das war jetzt wieder an einem Beispiel exerziert. Wie kann ich eigentlich den Schlüssel einer Tabelle bestimmen? Ich brauche eine möglichst kleine, ich will ja kleine Schlüssel haben, eine möglichst kleine Menge von Attributen, so dass alle anderen Attribute spätestens von diesen identifizierten Schlüsselattributen zusammen funktional abhängen. Es kann sein, dass manche nur von einem Teil dieses Schlüssels abhängen, so wie hier, Vor- und Nachname, hängen von der Student-ID ab. Aber das verhindert ja nicht, dass, wenn ich Student-ID und Exercise-Number festhalte, immer noch nur ein Vor- und Nachname vorkommt. Ja, und weil ich die Exercise-Number festhalte, gibt es nur eine Punktzahl, aber ich muss beide festhalten, damit ich auch die Punktzahl eindeutig identifiziere, die erreichte Punktzahl. Also deswegen sind beide zusammen Schlüssel. Eine möglichst kleine Menge von Attributen, sodass alle anderen Attribute in dieser Tabelle von diesen Attributen funktional abhängen. So ist auch tatsächlich der Schlüssel definiert. Also sagen wir mal konstruktiv definiert über diese funktionalen Abhängigkeiten, genauso wie ich es eben gesagt habe. Okay, zweite Frage hier war noch, jetzt können wir wieder sozusagen das tun, was wir eigentlich nicht tun sollen, nämlich das Beispiel anschauen und jetzt fantasieren aufgrund des Beispiels. Was könnten denn noch in diesem Beispiel zumindest funktionale Abhängigkeiten sein, die aber in der Realität vermutlich nicht gelten? Ja, und da fallen einem dann irgendwelche stupiden Dinge ein, wie, keine Ahnung, Vorname bestimmt Student-ID oder Exercise-Number bestimmt was denn, nicht, aber hier erreichte Punktzahl bestimmt, Exercise Number auch nicht, weil das klemmt hier unten, aber egal, also da gibt es sicherlich noch welche, die wir hier sozusagen aus diesem Mini-Beispiel, denen da nicht widersprochen wird durch dieses Beispiel, die aber in der Realität im vollen Umfang typischerweise nicht gelten. Okay. So, jetzt brauchen wir noch eine Erkenntnis, um dann mit diesen FDs auch wirklich umgehen zu können in den Algorithmen und diesen Normalformdefinitionen. Und diese eine Erkenntnis, die ist jetzt nicht wahnsinnig überraschend, das ist nämlich diese Definition letzten Endes hier unten. Also ich sage es erstmal anders. Wenn wir mehrere funktionale Abhängigkeiten gegeben haben, eine oder mehrere, dann können wir daraus im Allgemeinen oder häufig weitere ableiten. Ich habe ja gesagt, manchmal hilft so ein Bild, was man sich hinmalt. Ich male mal so eins. Nehmen wir an, wir haben eine funktionale Abhängigkeit A nach B gegeben und eine funktionale Abhängigkeit A nach C und eine funktionale Abhängigkeit B nach D. So, das ist gegeben, jetzt male ich die mal hin. Nehmen eine andere Farbe, damit wir es besser unterscheiden können. Also male ich A, Pfeil B, das ist noch genau dasselbe. Jetzt male ich A, Pfeil C und ich male B, Pfeil D. Und jetzt schauen wir mal nur noch diesen blauen Graphen an, gerichteter Graph, und vergessen, um was es überhaupt geht. Also wir haben gerichteten Graphen. Und jetzt betrachten wir einfach Wege in diesem Graphen. Ja, da steht, ich kann von A nach B kommen, von A nach C und von B nach D. Und jetzt schließen wir sofort, aha, wenn das die einzigen Wege, die einzigen Einbahnstraßen in diesem Straßennetz sind, dann kann ich auch von A nach D kommen, ja, nämlich über B, das steht ja da. Ja, also könnte ich jetzt, ich mache es mal gestrichelt, auch noch so einen Pfeil hinmalen, von A nach D. So, jetzt machen wir wieder unforgetful thinking, also wir erinnern uns wieder an das, was wir eben gerade vergessen haben, nämlich was sollen diese Pfeile bedeuten? Dieser Pfeil bedeutet von A nach B, wenn ich zwei Datensätze, Tupel, Zeilen der Tabelle betrachte, die in A übereinstimmen, dann stimmen sie auch in B überein. Dieser Pfeil sagt, wenn ich zwei Datensätze betrachte, die den gleichen B-Wert haben, dann haben sie auch den gleichen D-Wert. Zusammengenommen, muss ja beides gelten, Konjunktion, können wir daraus messerscharf schließen, wann immer wir zwei Datensätze betrachten, die den gleichen A-Wert haben, dann haben sie auch den gleichen D-Wert. Also haben wir genau diesen gestrichelten Pfeil aus den beiden durchgezogenen uns gerade selber abgeleitet, als logische Schlussfolgerung. Also wir könnten auch sagen, aus A Pfeil B, das ist jetzt die funktionale Abhängigkeit, und, logisches und, B nach D folgt, logische Schlussfolgerung, A nach D. Ja, oder anders ausgedrückt, formaler ausgedrückt, funktionale Abhängigkeiten sind transitiv oder kann ich transitiv zusammensetzen. Ja, das ist nichts Besonderes, das machen wir dauernd, wenn wir uns solche Bilder von Graphen angucken oder wenn wir mit logischen Schlussfolgerungen arbeiten. Aus A folgt B und aus B folgt C, dann ist klar, aus A folgt C. Kennen wir alle. Und so ist es hier auch. Also man kann aus irgendwelchen gegebenen funktionalen Abhängigkeiten häufig weitere funktionale Abhängigkeiten logisch schlussfolgern. Dann hier steht nur mal, was diese logische Schlussfolgerung überhaupt ist, aber das ist trivial letzten Endes, was da steht, nämlich, wenn halt es richtig ist, dass alle diese funktionalen Abhängigkeiten gelten, das heißt, die logischen Bedingungen, die sie ausdrücken, wenn die in jedem Datenbankzustand erfüllt sind, dann implizieren die eine weitere funktionale Abhängigkeit halt genau dann, wenn, wann immer das hier alles gilt, das da automatisch auch gilt. Das ist ja genau der Implikationsbegriff. Also da steckt jetzt nicht wirklich viel drin in dieser Definition. Und das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel zurück zu dem Beispiel von vorher sprechend etwa feststelle, naja, die Kursnummer bestimmt die Telefonnummer in dieser nicht so guten Tabelle, dann ist das zwar nicht falsch, aber das ist auch keine neue Erkenntnis, weil sie sich aus diesen anderen beiden funktionalen Abhängigkeiten, die Kursnummer bestimmt den Instructor Name und der Instructor Name bestimmt die Telefonnummer, herleiten lässt. Also es gibt in gewissem Sinne interessante und uninteressante funktionale Abhängigkeiten. Uninteressant sind die, die bereits logische Schlussfolgerungen aus anderen sind. Und dann muss ich die nicht extra hinschreiben, weil sie sich ja sowieso logisch aus den anderen schon ergeben. Und eine, die auch immer gilt, aber die ganz besonders uninteressant ist, ist eine von dieser Form, ja, Telefonnummer bestimmt Telefonnummer. Weil die logische Aussage, die dahinter steht, ja lautet, in allen Datenbankzuständen gilt, wenn ich zwei Tupel T und U nicht notwendigerweise verschieden betrachte und die haben die gleiche Telefonnummer, dann haben sie die gleiche Telefonnummer. Oh ja, Überraschung. Ja, also das ist wirklich eine triviale Aussage, die ist in trivialer Weise immer erfüllt. Man nennt die deswegen auch eine triviale funktionale Abhängigkeit. Eine triviale funktionale Abhängigkeit würde es auch bleiben, wenn ich hier noch irgendein Attribut B davor male, vor die Telefonnummer, dann ist das immer noch eine triviale funktionale Abhängigkeit. Na, jetzt habe ich nämlich eine rechte Seite, Telefonnummer, die eine Teilmenge der linken Seite, irgendein B und die Telefonnummer, beinhaltet. Ja, die Aussage, die dahinter steckt, ist, wenn zwei Tupel die gleiche Telefonnummer und den gleichen B-Wert haben, dann haben sie auch die gleiche Telefonnummer. Überraschung. Auch das ist eine triviale Aussage und deswegen nicht besonders spannend. Okay. So, auf dieser Folie steht jetzt zum ersten Mal irgendwas, wo man sozusagen rechnen kann mit diesen funktionalen Abhängigkeiten. Ja, hier stehen nämlich die sogenannten Armstrong-Axiome. Für die Mathematiker oder mathematisch besonders Interessierten unter Ihnen, das sind nicht wirklich Axiome. Was ist ein Axiom in der Mathematik? Etwas, das man hinschreibt, an das man glauben kann oder nicht, was man aber jedenfalls nicht beweisen kann. Ja? Also so wie die Peano-Axiome in der Arithmetik zum Beispiel. Und das hier sind auch in diesem Sinne, das hier sind in diesem Sinne keine Axiome, weil die kann man beweisen. Das sind eigentlich Schlussfolgerungen aus der Definition. Man könnte kleine Sätze draus machen, wenn man will, oder Lemmata. Aber sie heißen halt in der Literatur Armstrong-Axiome überall. Deswegen habe ich sie hier auch so genannt. Das erste, da geht es gerade um diese eben gerade zuletzt zitierten trivialen funktionalen Abhängigkeiten. Da steht nämlich, jetzt bezeichne ich halt die linken und rechten Seiten immer mit griechischen Buchstaben hier auf dieser Folie, wenn die rechte Seite Beta eine Teilmenge der linken Seite ist, dann gilt automatisch immer in trivialer Weise nämlich diese funktionale Abhängigkeit von Alpha nach Beta. So wie eben B und Telefonnummer bestimmt Telefonnummer oder auch Telefonnummer alleine bestimmt Telefonnummer. Es muss ja keine echte Teilmenge sein. Das zweite ist diese sogenannte Erweiterungsregel oder Augmentation Rule. Wenn eine funktionale Abhängigkeit von A nach B gilt, dann kann ich jetzt links und rechts dieselben Attribute dazuschreiben. Das bringt mir keine neue Erkenntnis. Ja, also wenn da steht, ISBN bestimmt Titel, dann kann ich auch, dann gilt auch ISBN und Autor bestimmt Titel und Autor, ne, weil Autor steht ja auf beiden Seiten, wenn ich ihn festhalte, dann habe ich ihn festgehalten, ja, und ansonsten steht da nichts Neues, nämlich nur, dass die ISBN den Titel bestimmt, das wusste ich auch vorher schon. Ja, also die beiden sind jetzt wirklich nicht erhellend, ja, diese beiden Axiome. Das einzige Axiom, wo irgendwie ein bisschen Musik drin spielt, das kennen wir aber schon, ist dieses Transitivitätsaxiom. Dass sich nämlich zwei funktionale Abhängigkeiten, bei der die eine auf der linken Seite genau das hat, was die andere auf der rechten hat, zusammensetzen kann zu dem eins längeren Pfad, wenn Sie so wollen, wenn wir jetzt in Graphenterminologie reden. Also aus Alpha bestimmt Beta und Beta bestimmt Gamma kann ich immer folgern, Alpha bestimmt Gamma. Aber das ist keine wirkliche neue Erkenntnis, sondern eine logische Konsequenz aus den anderen beiden. Und deswegen, so ist die Idee, sollten wir uns um die hier am Ende gar keine Gedanken machen. Ja, weil die ja sowieso automatisch gilt, wenn die anderen beiden gelten. Okay. So, mit Hilfe dieser drei, sprich im Wesentlichen mit Hilfe dieser einen Regel, Transitivitätsregel, kann ich jetzt zu einer gegebenen Menge f, hier steht so ein geschwungenes f, eine gegebene Menge f von funktionalen Abhängigkeiten, jetzt kann ich diese Axiome anwenden, insbesondere diese Transitivitätsregel, um daraus diese sogenannte gleich transitive Hülle f plus zu berechnen. Was muss ich mir darunter vorstellen? Na, ich habe eine Menge von logischen Aussagen. Funktionale Abhängigkeiten sind ja logische Aussagen. Jetzt habe ich die ganz normalen logischen Schlussregeln, die wir alle aus der Logik mehr oder weniger kennen. Die kann ich anwenden, um aus gegebenen Aussagen und diesen Schlussregeln, die hier stehen, weitere Aussagen herzuleiten, die sich als logische Konsequenz aus den gegebenen berechnen lassen. Und wenn ich das mache, erschöpfend immer alles, was sich herleiten lässt, auch wirklich herleite und aufschreibe, kann eine sehr mühsame, weil lange Tätigkeit sein, dann berechne ich diese transitive Hülle. Das ist wie die transitive Hülle eines gerichteten Graphen. Ja, gegeben ein Graph mit Wegstücken, die transitive Hülle sind alle Verbindungen, die ich entlang beliebig langer Pfade über diese Wegstrecken gehen kann in diesem Graphen. Also wie eben, wo ich es hingemalt habe, A nach B, B nach D, also geht es auch von A nach D. Diese Kante A nach D wäre eine Kante in dieser transitiven Hülle, eine zusätzliche. Okay, Sie hatten eine Frage. Ja, ich kann es auch hier nochmal draufschreiben. Also Beispiele für diese Reflexivitätsregel sind sowas wie A bestimmt A. Das ist der Fall Alpha gleich Beta, so wie es da aufgeschrieben ist. Also linke und rechte Seite sind genau gleich. Und das andere ist A, B bestimmt A. Das ist der Fall, wie rum, Alpha ist eine echte Teilmenge von Beta. Ja, also die rechte Seite ist eine Teilmenge der linken Seite. Echt oder unecht, das ist die Reflexivitätsregel. In dem Beispiel vorher war das Telefonnummer bestimmt Telefonnummer oder Telefonnummer und irgendein B bestimmt immer noch Telefonnummer. Okay? Und Augmentation, das ist sowas wie, das hatte ich eben gesagt, ich schreibe es hier nochmal hin, ISBN bestimmt Titel, ja, das ist die gegebene, Alpha bestimmt Beta und dann gilt zum Beispiel auch ISBN und Author bestimmt ISBN und ISBN, sorry. Zurück. So, Title und Author. Ja, weil im Kern steht da immer noch ISBN bestimmt Title und was da sonst drumherum steht, steht ja links wie rechts. Ja, und wenn irgendein Attribut in so einer FD links und rechts steht, nach Reflexivität ist das quasi eine Nullaussage, ja, oder eine triviale. Also diese Aussage lautet ja, wenn ich zwei Einträge finde mit der gleichen ISBN und dem gleichen Autor, dann muss auch der gleiche Titel und der gleiche Autor drinstehen. Na, dass der gleiche Autor drinsteht, habe ich ja hier als Voraussetzung schon hingeschrieben. Also ist das da hinten nichts Neues mehr. Ich könnte jetzt auch, wenn diese in der letzten Zeile gegeben wäre, dann könnte ich jetzt auch sagen, naja, das ist ja Unsinn, das so hinzuschreiben, ich streiche den Autor hier weg. Weil das in trivialer Weise ja sowieso gilt, wenn ich den Autor festhalte, dann habe ich ihn festgehalten. Aber es steht dann eben als Kernaussage, wenn ich die ISBN festhalte, dann ist auch der Titel festgelegt. Das ist eine Erkenntnis, ja? Das ist eine echte Aussage über die reale Welt. Aber das mit dem Autor auf beiden Seiten, das ist eine Nullaussage. Okay, also, da standen jetzt neben diesen Axiomen auch diese transitive Hülle quasi als Definition on the fly. Ja, die transitive closure steht da. Das ist die transitive Hülle einer gegebenen Menge von funktionalen Abhängigkeiten. Die gegebene Menge plus alles, was sich daraus mit Hilfe dieser Axiome herleiten lässt. Ja, und das kann eben sehr viel sein, weil ich da alle, insbesondere diese blöden Reflexivitäts- und Augmentation-Regeln, wenn ich die wirklich anwende, tatsächlich und schreibe das alles hin, ne, dann kann ich halt ziemlich viel hinschreiben, je nachdem, wie viele Attribute gegeben sind. Und eigentlich ergeben sich höchstens irgendwelche interessanten FDs, wenn ich diese Transitivitätsregel hinschreibe, wirklich sozusagen alle ergänze, diese herleitbaren Pfade. Das könnte vielleicht mal interessant sein, das alles aufzuschreiben. Okay, also jedenfalls, die transitive Hülle kann ziemlich groß werden. Man kann auch sagen, eine funktionale Abhängigkeit Alpha nach Beta für irgendwelche Attributmengen Alpha und Beta gilt aufgrund gegebener funktionaler Abhängigkeiten F, wenn diese funktionale Abhängigkeit Alpha nach Beta in dieser transitiven Hülle als Element enthalten ist. Also so kann ich jetzt sozusagen mit mathematischen Methoden, so wie es hier steht, aufschreiben. Das ist dieselbe Aussage, wie wenn ich so verbal sage, es gilt die funktionale Abhängigkeit Alpha nach Beta. Die kann gelten, weil sie uns gegeben wurde oder weil wir sie aufgeschrieben haben, die soll gelten, und das habe ich hingeschrieben, als Teil von F, der Menge der gegebenen funktionalen Abhängigkeiten. Die kann auch gelten, weil sie sich aus anderen, die ich tatsächlich aufgeschrieben habe, herleiten lässt. Auch dann gilt sie, nicht nur, wenn sie postuliert ist, sozusagen, als gegebenem, als Element dieser gegebenen Menge. Wir sehen das an Beispielen gleich noch, wie man damit wirklich umgeht dann. Gleich oder am Donnerstag. Bevor wir das tun, noch ein zweites Konstrukt, was so ähnlich ist. Das ist nicht die transitive Hülle der gegebenen Menge von funktionalen Abhängigkeiten F+, sondern das ist die Hülle einer Attributmenge Alpha+, oder in manchen Lehrbüchern heißt es auch X+ Algorithmus. Was ist das nun wieder? Naja, ich habe gegeben ein Attribut oder eine Menge von Attributen, Alpha, und jetzt bestimme ich alle Attribute B, die von dieser Menge Alpha von Attributen funktional abhängen, direkt oder indirekt, von einem Element von Alpha oder von irgendeiner Kombination von Elementen aus Alpha. Ja, also wenn wir jetzt in Graphenterminologie sprechen, dann betrachten wir irgendein Alpha, das ist sozusagen ein Startpunkt in diesem Wegenetz. Und Alpha plus sind alle Knoten, die ich ausgehend von diesen Startpunkten erreichen kann. Wir müssen uns nur klar machen, wir haben diese komischen Hyperkanten da drin. Also Kanten, die nicht von einem Punkt, sondern von mehreren sozusagen gleichzeitig ausgehen. Und so eine Kante können wir dieser Hülle nur hinzufügen, wenn überall an diesen Startpunkten schon sozusagen eine Markierung sitzt. Entweder weil die alle Teil von dem gegebenen Alpha waren, dessen Hülle wir berechnen, oder weil wir die auf dem Weg sozusagen erreicht haben. Also das ist sowas wie Wegeberechnung in diesem Graphen. Alpha sind unsere Startpunkte und Alpha plus ist alles, wo wir dann hinkommen können. Und das ist nicht ganz so trivial wie in einem normalen gerichteten Graphen wegen dieser Hyperkanten. Okay, und da unten das jetzt nur so ein bisschen Spielerei. Also wenn wir eine Menge F von funktionalen Abhängigkeiten gegeben haben, dann gilt Alpha nach Beta oder lässt sich aus diesen gegebenen Fs herleiten, genau dann, wenn Beta, wenn alle Attribute in Beta in Alpha plus enthalten sind. Na, also da oben haben wir gesagt, hier nämlich, Alpha nach Beta gilt, wenn Alpha ein Element von f plus ist. Wenn wir jetzt uns einen Algorithmus vorstellen, der überprüfen soll, ob Alpha nach Beta gilt, und wir stecken diesem Algorithmus irgendwelche Fs, irgendwelche funktionalen Abhängigkeiten rein, und der würde das da oben benutzen, um diese Frage zu beantworten, gilt Alpha nach Beta, dann müsste er f plus berechnen. Und vorher habe ich gerade gesagt, f plus kann ziemlich groß werden. Das wäre also ein aufwendiger Algorithmus. Deswegen gibt es diese Definition dieser Attributhülle Alpha plus. Alpha plus zu berechnen ist einfacher, weniger aufwendig, weil das viel kleiner ist. Ja, das ist also zielgerichteter. Wir gehen von irgendwelchen bestimmten Alphas aus, verfolgen dann diese Wege, sammeln alles auf, was wir auf diesem Weg finden. Und wenn es nicht mehr weitergeht, dann haben wir Alpha plus gefunden. Und dann müssen wir nur noch prüfen, ob die rechte Seite der zu überprüfenden funktionalen Abhängigkeit Alpha nach Beta, ob die komplett in dieser Attributhülle enthalten ist. Das ist der Punkt dieser Folie. Ja, wir sind auf dem Weg, einen Algorithmus aufzuschreiben, dem stecken wir eine gegebene Menge f von funktionalen Abhängigkeiten rein und dann stecken wir eine fd zur Überprüfung rein und wollen von dem Algorithmus wissen, lässt sich Alpha nach Beta aus den gegebenen funktionalen Abhängigkeiten f herleiten. Mit anderen Worten, ist Alpha nach Beta in f plus enthalten. Dafür einen Algorithmus zu schreiben, ist einfach, aber sehr nicht aufwendig, den zu schreiben, aber den laufen zu lassen. Ja, weil f plus sehr groß ist. Und jetzt verwenden wir stattdessen diesen anderen Begriff oder diese andere Definition, nicht f plus, sondern Alpha plus oder eben x plus mit so einer Mengen x. Ja, in den Lehrbüchern heißt er auch oft x plus Algorithmus, nicht Alpha plus. Ja, x ist dann halt die Menge der gegebenen funktionalen Abhängigkeiten. Und die ist viel kleiner. Deswegen ist der Algorithmus, der x plus berechnet, effizienter als der, der f plus berechnet. Und wenn wir Alpha plus berechnet haben, dann können wir diese Frage auch beantworten. Das ist das Korrelat hier unten, weil das genau dasselbe ist, als wenn wir den Algorithmus fragen, ob Beta in Alpha plus enthalten ist. Okay? Das ist die Motivation für die Definition von dieser Attributhülle, Alpha oder x plus. Und das ist der Algorithmus, der Alpha plus berechnet. Der steht so oder so ähnlich auch in jedem Lehrbuch drin. Was der im Kern macht, wir haben irgendwelche funktionalen Abhängigkeiten gegeben in f. Wir haben eine Attributmenge Alpha gegeben und sollen jetzt eben prüfen, ob irgendeine funktionale Abhängigkeit Alpha nach irgendeinem Beta, ob die gilt oder nicht. Wir wollen einfach nur Alpha plus berechnen hier. Und das verwenden wir dann, um die andere Frage zu beantworten. Wie berechnen wir Alpha plus? Naja, ausgehend von den Startknoten in Alpha erreichen wir sicherlich alle Knoten in Alpha. Das ist die Initialisierung. Also x ist unsere Laufvariable, dieses kleine x hier. In dem sammeln wir alle Attribute auf, die von den Attributen in Alpha funktional abhängen. Zunächst sind das mal alle Attribute in Alpha, in trivialer Form, ja, wegen a bestimmt a. Sorry, falschen Knopf gedrückt. Und dann fügen wir in dieser Schleife hier, in dieser äußeren While-Schleife, weitere Attribute dieser Hülle Alpha plus oder x im Algorithmus hinzu. Solange sich da noch was tut, iterieren wir hier. Ja. Und was machen wir im Rumpf der Schleife? Wir betrachten alle gegebenen funktionalen Abhängigkeiten und fragen uns, ob deren linke Seite Alpha i komplett in dem bisher berechneten x enthalten ist. Na, x ist eine Menge von Attributen, jede linke Seite ist auch eine Menge von Attributen. Wir machen einfach diesen Teilmengentest. Wenn die linke Seite einer funktionalen Abhängigkeit in dem bisher berechneten Alpha plus enthalten ist, dann fügen wir hier die rechte Seite dieser gerade betrachteten funktionalen Abhängigkeit unserem x hinzu. Ja, dann haben wir eine Kante gefunden, die irgendwie raus aus diesen Startknoten führt und dann fügen wir diesen neuen Knoten über diese neue Kante, wird er erreicht, einfach hinzu zu den Knoten, die wir alle erreichen können. Und dann machen wir so lange weiter, bis wir nichts Neues mehr finden. Das ist alles. Also ausgehend von Startknoten, alle erreichbaren Knoten aufsammeln, eben modulo dieser Schwierigkeit, dass wir diese Hyperkanten haben. Ansonsten ist das genau der Algorithmus. Am Beispiel. Ganz einfach, Sie sehen gleich, das hört sich alles kompliziert an und liest sich kompliziert, wenn man es so korrekt und formal aufschreibt. Aber am Ende ist das alles ziemlich einfach. Also, wir nehmen an, das hier sei unsere gegebene Menge f. Und unser Alpha plus, was wir bestimmen, unser Alpha ist das hier, x, das ist auch Alpha am Anfang. Ja? So wird das ja gerade initialisiert, dieser Algorithmus. X wird mit Alpha initialisiert. Also wir suchen mit anderen Worten alle Attribute, die direkt oder indirekt funktional von der ISBN abhängen. Das ist es, in einigermaßen sprechenden Termini ausgedrückt, wenn wir ISBN plus berechnen. So, das war die Initialisierung. Jetzt kommt diese While-Schleife, solange sich noch was ändert. Gerade hat sich was geändert. Wir haben diese Variable x initialisiert, also machen wir weiter. Und betrachten jetzt der Reihe nach alle gegebenen funktionalen Abhängigkeiten in irgendeiner Reihenfolge, das ist egal. Also machen wir es hier von oben nach unten. Da finden wir als erstes, also unter aktuelles x ist nur die ISBN, wir finden als erstes diese funktionale Abhängigkeit, ISBN bestimmt Titel und Publisher. Oder wir finden eine von den beiden, wenn wir die getrennt aufschreiben. Egal, nehmen wir an, wir haben sie so aufgeschrieben. Jetzt prüfen wir, das war die if-Abfrage, wenn die linke Seite der gerade betrachteten funktionalen Abhängigkeit, ISBN nach Titel Publisher, unser aktuelles x komplett enthält, das ist der Fall, ISBN enthält ISBN, dann fügen wir die rechte Seite, Titel und Publisher, unserem aktuellen x hinzu. Das machen wir da unten, in der letzten Zeile. Also unser neuer Wert für x ist die bisher schon gefundene, qua Initialisierung, ISBN plus die rechte Seite der gerade betrachteten funktionalen Abhängigkeit. Und dann nehmen wir die nächste funktionale Abhängigkeit, ISBN und Nummer bestimmt Autor, und fragen wieder, ist deren linke Seite komplett in dem aktuellen X enthalten? Antwort: Nein, da fehlt die Nummer. Also machen wir nichts mit dieser funktionalen Abhängigkeit. Dann nehmen wir die nächste, Publisher bestimmt Publisher URL, und fragen wieder, ist deren linke Seite komplett in dem bisher berechneten X enthalten? Antwort: Ja. Ja, Publisher ist in ISBN-Titel Publisher vollständig enthalten. Also fügen wir auch deren rechte Seite, Publisher URL, das geht dann auf der nächsten Seite weiter, fügen wir hier auch die Publisher URL dem aktuellen X noch hinzu. Dann sind wir einmal durch die While-Schleife, weil wir jetzt alle gegebenen funktionalen Abhängigkeiten betrachtet und manche bearbeitet und andere übersprungen haben. Also gehen wir wieder an Anfang dieser While-Schleife. Hat sich noch was getan? Ja, wir haben das X verändert. Im letzten Durchlauf war es initialisiert mit ISBN, jetzt haben wir diese vier Attribute, also nochmal dasselbe Spiel. Wir betrachten wieder jetzt mit diesem aktuellen X alle gegebenen funktionalen Abhängigkeiten und fragen uns, ob deren linke Seite in dem, was wir hier haben, vollständig enthalten ist. Das ist bei der ersten klar, die haben wir sowieso schon hinzugefügt, die könnten wir auch als erledigt markieren und fortan nicht mehr betrachten. Dann nehmen wir die zweite, die lautet immer noch ISBN und Nummer bestimmt Autor. Nummer haben wir immer noch nicht, also können wir damit nichts machen. Dann kommt die dritte, Publisher bestimmt Publisher URL. Ja, ist vollständig enthalten, haben wir aber schon betrachtet, die rechte Seite hinzugefügt, hätten wir wieder schon als erledigt markieren und fortan nicht mehr betrachten müssen, wie auch immer. Wir sind ein zweites Mal durch den Rumpf der While-Schleife. Jetzt hat sich nichts mehr getan. Wir haben immer noch dasselbe X wie im letzten Durchlauf oder am Ende vom letzten Durchlauf. Also sind wir fertig und geben das aktuelle X aus. Das heißt, wir haben jetzt berechnet, ISBN plus ist gerade diese Menge. Das sind alle Attribute, die direkt oder indirekt von der ISBN funktional abhängen. Natürlich die ISBN selber in trivialer Weise und diese anderen drei Attribute eben auch. Davon Titel und Publisher sozusagen direkt und Publisher URL indirekt. Ja, also ISBN bestimmt Publisher URL ist richtig, ist eine gültige funktionale Abhängigkeit, aber eine, die sich sozusagen indirekt ergibt oder die sich transitiv herleiten lässt aus den beiden: ISBN bestimmt Publisher und Publisher bestimmt URL. Also eigentlich hängt die Publisher-URL vom Publisher ab und damit indirekt auch von der ISBN, aber eben nur indirekt. Okay, das war das Beispiel oder ein Beispiel, wie man dieses Alpha plus X plus berechnet. Letzten Endes, wir fügen so lange alles transitiv Herleitbare hinzu, bis nichts Neues mehr hinzufügbar ist, und dann sind wir fertig. Okay, jetzt kann man dieses Alpha plus beispielsweise für die formale Definition eines Schlüssels benutzen. So wie es hier steht in der Mitte. Ja, da steht Alpha als Teilmenge aller Attribute geschwungenes A einer Relation R ist Schlüssel, genau dann, wenn alle Attribute funktional von Alpha abhängen, also in Alpha plus enthalten sind. Also wenn wir in der Studierendentabelle die Student-ID nehmen und dann Student-ID plus berechnen, dann kommt da Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse raus. Das ist alles Teil von Student-ID plus. Das heißt, alle Attribute der Tabelle hängen von diesem Attribut Student-ID ab. Das heißt, Student-ID ist ein möglicher Schlüssel. Es kann mehrere solche Alphas, verschiedene geben, für die Alpha plus, die alle Attribute enthält. Und wir hatten eigentlich auch vereinbart, dass wir als Schlüssel, anders als in dieser Definition, nur minimale Schlüssel betrachten wollen, also möglichst kleine Alphas. Ja, wenn ich ein um ein Attribut größeres Alpha betrachte und für das kleinere gilt bereits diese Eigenschaft hier, dann gilt sie natürlich für das etwas größere Alpha erst recht. Wenn Student-ID Schlüssel ist, dann ist auch Student-ID und Vorname zusammen in diesem Sinne möglicher Schlüssel, aber eben nicht minimal. Und wir hatten eigentlich verabredet bei der Diskussion des Relationenmodells, Schlüssel haben nicht nur diese eindeutige Identifikationseigenschaft, sondern auch die Minimalitätseigenschaft. Deswegen, hier ist von Schlüsseln die Rede. Im Folgenden würde ich sowas immer einen Superkey nennen und einen Schlüssel nur dann Schlüssel nennen, wenn er gleichzeitig auch minimal ist. Aber da ist auch die Nomenklatur in den Lehrbüchern nicht 100% eindeutig immer. Aber wenn wir von einem Primärschlüssel einer SQL-Tabelle reden, dann ist immer ein minimaler Schlüssel gemeint und niemals irgendwie überflüssige Attribute auch noch dazu, die wir für diese Identifikationseigenschaft gar nicht wirklich brauchen. Okay, hier steht ein Algorithmus in mehr oder weniger natürlicher Sprache ausformuliert, mit dessen Hilfe man jetzt Schlüssel bestimmen kann. Bestimmen im Sinne von algorithmisch berechnen. Wieder ist die Vorstellung, wir haben gegeben eine Tabelle und alle Attribute dieser Tabelle und alle funktionalen und irgendwelche funktionalen Abhängigkeiten, die in dieser Tabelle gelten sollen. Und das werfen wir in diesen Algorithmus rein und der spuckt uns einen oder mehrere Schlüsselkandidaten, nennen wir die deswegen auch aus. Also Schlüsselkandidat deswegen, weil es mehrere geben kann. Aber alle Schlüsselkandidaten sollen auch minimal sein. Das sage ich jetzt in der Folge nicht mehr jedes Mal noch dazu. Und das ist der Algorithmus, der das tut. Der ist ein bisschen komplizierter und, sagen wir mal, in Pseudocode nicht ganz so einfach hinzuschreiben, weil das ein rekursiver Algorithmus mit Backtracking ist. Warum ist der so? Naja, weil es mehrere Schlüsselkandidaten geben kann und weil man sozusagen immer mehrere Wege verfolgen kann. Was macht der Algorithmus im Kern? Wir suchen ja minimale Schlüssel, deswegen initialisieren wir den, also X soll ein möglicher Schlüsselkandidat werden. Wir initialisieren X erstmal mit der leeren Attributmenge. Und dann fügen wir jetzt sozusagen probeweise immer irgendwelche Attribute diesem X hinzu. Und überprüfen, wenn wir dieses Attribut hinzufügen zu dem aktuell betrachteten, ursprünglich mal leeren X, haben wir dann ein X, von dem alle anderen Attribute funktional abhängen. Das wird am Anfang kaum der Fall sein. Ja, und dann sagen wir, okay, wenn wir das eine jetzt schon hinzugefügt haben, dann nehmen wir irgendein anderes. Wenn wir das auch noch hinzufügen, haben wir dann endlich einen Schlüssel. Und wenn nein, was müssen wir noch hinzufügen, damit wir einen Schlüssel bekommen? Aber wir können natürlich statt mit A und dann B und dann C auch mit X und dann Y und dann D anfangen zu suchen. Ja, also wir müssen immer mehrere Wege gleichzeitig verfolgen. Und deswegen ist dieser Algorithmus ein bisschen komplexer. Was der jeweils macht, Moment, wo muss ich jetzt hinzeigen? Das muss ich selber mal genau hingucken. Moment, stell mich mal hier hin, dann kann ich besser gucken. Was macht dieser Algorithmus? Also wir haben irgendein X aktuell, initial eine leere Menge. Und wir stellen fest, noch hängen nicht alle Attribute der betrachteten Relation von diesem X funktional ab. Es gibt also irgendein Attribut A, was in X plus aktuell nicht enthalten ist. Ja, also es gibt irgendein, also wir könnten jetzt X plus berechnen und kriegen aber noch nicht alle Attribute. Mit diesem, das geschwungene A ist alle Attribute der Relation. Also gibt es irgendein Attribut groß X, was zu A gehört, aber in klein X plus nicht enthalten ist. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie dieses groß X von den Attributen in klein X funktional abhängig sein könnte. Entweder wir fügen das groß X explizit dem kleinen X hinzu, das ist der Schritt da unten, jetzt geht der Pointer wieder nicht mehr, das ist die Alternative A, wir fügen groß X zu klein X hinzu. Wenn wir jetzt klein X plus berechnen, dann ist groß X enthalten, weil es ja direkt drin ist. Oder wir fügen die linke Seite irgendeiner funktionalen Abhängigkeit Alpha nach groß X hinzu, das ist die zweite Alternative. Ja, wir finden irgendeine Attributmenge Alpha, idealerweise, also die ist sicherlich noch nicht komplett in X enthalten, aber es könnte irgendwie fast enthalten sein und was noch fehlt, fügen wir hinzu und dann ist anschließend groß X in klein X plus auch enthalten, weil wir diese funktionale Abhängigkeit hinzugefügt haben oder die linke Seite dieser funktionalen Abhängigkeit und wenn wir dann klein X plus bestimmen, dann ist groß X drin enthalten. Wir spielen das auch mal an einem Beispiel noch durch und Sie machen das auch in den Übungen. Für heute habe ich schon Ihnen ein bisschen Zeit vor der Mittagspause geklaut, sorry. Wir sehen uns am Donnerstag wieder. Vielen Dank.